Hier bringe ich dir unsere Gäste, Ricker. Du wirst zwei Betten für die Nacht herrichten müssen.
Wer wäre nicht glücklich, Barlow unter seinem Dach zu beherbergen? Und auch du, Lauscher, bist mir doppelt willkommen. Denn mein Vater war ein Freund deines Großvaters und hat ihn sehr geliebt.
Nach einem schmackhaften und stärkenden Mahl holt Fogo einen herben Apfelmost herbei und schenkt seinen Gästen ein.
Ich hoffe, er ist euch nicht zu sauer. Mir wenigstens schmeckt er besser als der Wein, den die Herren von Barleburg ihren Gästen anbietet.
Da bin ich sicher. Von ihrem Wein bleibt einem leicht ein bitterer Nachgeschmack.
Du warst auch auf dem Schloss? Da seid ihr wohl zusammen zum sanften Flöter gekommen?
Gewissermaßen, ja.
Man erzählt sich, jemand habe der Gisa einen ihrer Glitzersteine an den Kopf geworfen, weil ihm sein eigener Stein lieber war. Noch heute könne man das Mal auf ihre Stirn sehen.
Wer den Stein sieht, wird verstehen, warum er wertvoller ist als alle Edelsteine. Es ist dieser Stein.
Orlas Stein?
Du kennst ihn?
Er hat meinem Vater gehört.
Ani ist dein Vater?
Ja. Vor einem Jahr bekam ich die Nachricht, dass er auf einem Beutezug ums Leben gekommen ist. Aber niemand wusste, wo der Stein geblieben ist.
Ich war bei ihm, als er starb. Er hat mir den Stein gegeben.
Bewahre ihn gut. Mein Vater ist wie ein Beutereiter gestorben. Aber er hat sein Leben lang mit seinem Bruder gestritten, ob es recht sei, wie ein Beutereiter zu leben.
Und dennoch ist er bei Ihnen geblieben.
Ja und nein. Er begleitete die Horde auf ihren Beutezügen. Aber gelebt haben wir in einer Blockhütte, am Fuße des Bergpfades, der zur Hütte meiner Urgroßmutter Urla führt.
Voll des Staunens über die märchenhafte Verknüpfung ihm schon lieb gewordener Menschen blickt Lauscher Ricker an. Und jetzt erkennt er, was er unbewusst von Anfang an wahrgenommen hat. Der Farbenkranz ihrer Iris gleicht dem seines Steins, den er in der Hand hält.
Du hast Urlas Augen.
Woher weißt du was von den Augen meiner Urgroßmutter?
Mein Großvater hat sie mir beschrieben. Die Augen gleichen diesem Stein.
Es ist wahr. Wir alle, die von Urla abstammen, haben ihre Augen.
Hast du deine Urgroßmutter noch gekannt?
Ja. Sie starb, als ich 5 Jahre alt war. Sie war über 90, aber ihre Augen waren immer noch klar wie bei einem jungen Mädchen. Und man konnte ihnen nicht ausweichen.
Willst du uns von ihr erzählen?
Wenn ich euch nicht damit langweile. Urla war ursprünglich jenseits des Gebirges bei den Erzklopfern zu Hause. Man nennt sie auch Bergdachse, weil sie tiefe Stollen in die Berghänge graben, um Erz zu schürfen oder seltene Steine aus den Felswänden zu schlagen. Sie sind auch berühmt wegen ihrer kunstreichen Schmiede, die nicht nur Ackergerät und Waffen, sondern auch kostbaren Schmuck zu hämmern verstehen. Urlas Vater war ein solcher Schmied. Und man erzählt sich von meiner Urgroßmutter, dass sie schon als kleines Kind eine besondere Vorliebe für schimmernde Steine gehabt hat. Eines Tages erschien in der Werkstatt ihres Vaters ein Steinsucher.
Willst du meinem Vater schöne Steine verkaufen?
Nein. Ich habe nur einen Stein und der ist nicht zu verkaufen.
Der Steinsucher gab dem Kind einen rund abgeschliffenen, durchscheinenden Stein, der in vielen Farben spielte, in die Hand.
Der ist aber schön.
Du hast die Augen. Und so ist auch der Stein für dich bestimmt.
Für mich?
Suche den Schimmer. Suche den Glanz. Du findest ihn nimmer, Findest du es nicht ganz?
Noch bevor Urlas Vater sich nach dem Fremden erkundigen konnte, war er verschwunden, wie er gekommen war. Als Urla 20 Jahre alt war, heiratete sie einen jungen Schmied namens Russo, der sein Handwerk bei ihrem Vater gelernt hatte und sich besonders auf Goldschmiedearbeiten verstand. Ihm schenkte sie jenen Stein, den sie selbst all die Jahre zuvor immer bei sich getragen hatte. Russo umschloss ihn mit einem Netz aus Silberdraht und trug ihn fortan an einer Schnur um den Hals. 10 Jahre lebten die beiden kinderlos. Dann bekam Urla eine Tochter. Im selben Jahr kam ein Händler zu ihnen und kaufte allerlei Schmuck ein.
Und nun, Meister, sag mir bitte, wo ich einen gangbaren Weg über das Gebirge nach Osten finde.
Was willst du dort? Hinter dem Gebirge beginnt die Steppe. Und in dieser Einöde ziehen nur die Beutereiter umher.
Genau zu ihnen will ich ja. Die Beutereiter lieben Schmuck über alles.
Hast du keine Angst, dass sie dir alles wegnehmen und dich totschlagen?
Du kennst sie anscheinend schlecht, guter Mann. Händler gelten den Beutereitern als unantastbar. Und sie wissen warum. Sonst würde nämlich keiner mehr ihre Zelte besuchen.
Das war wohl wahr. Aber die Beutereiter ersannen einen anderen Plan. Nachdem der Händler ihnen all die schönen Arbeiten Russos verkauft hatte, schickten sie dem Mann einen Späher nach, der den Bergpfad zu Russos Haus auskundschaftete. Wenig später ritten 50 Beutereiter ohne Schwierigkeiten über die Passhöhe und überfielen die Goldschmiede, die abseits von den Wohnungen der Erzklopfer stand. Russo stellte sich ihnen entgegen, hieb wohl auch 3 Beutereiter vom Pferd, wurde dann aber überwältigt und auf der Stelle erschlagen. Sie plünderten seine Werkstatt, zündeten das Haus an und schleppten Urla, wie es Brauch bei den Beutereitern ist, als Gefangene mit sich. Glück im Unglück war, dass Urla ihre kleine Tochter, meine Großmutter, ein paar Tage zuvor zu ihrer heilkundigen Mutter gebracht hatte, weil das Kind an einer Fieberkrankheit litt. Durch den Rauch des brennenden Hauses wurden die Bergleute, die um diese Zeit von der Arbeit in den Stollen nach Hause gingen, auf den Überfall aufmerksam und schlugen Alarm. Die Beutereiter, die es diesmal nicht auf einen Kampf mit den waffenkundigen Bergdachsen ankommen lassen wollten, da sie ohnehin genug Beute in Russos Haus gemacht hatten, zogen sich Hals über Kopf in die Wälder zurück, wo sie übernachten, bevor sie am nächsten Tag den langen Weg zu ihren Zelten in die Steppe zurücklegten. In der Nacht aber kam es zu einem Wettersturz, wie er zu Ende des Herbstes in den Bergen nicht selten eintritt. Der Himmel verfinsterte sich augenblicklich und das Unwetter brach los, als die Beutereiter die Passhöhe gerade überschritten hatten, sodass sie dem Schneesturm, der jedes Weiterkommen unmöglich machte, völlig schutzlos ausgeliefert waren. Tier stemmten sich blind gegen den waagerecht daherfegenden Schnee und verloren den Weg. Viele stürzten die Felsen hinab, Viele kauerten sich zusammen, wo sie gerade waren, und erfroren nach kurzer Zeit. Urla war vom Packpferd, auf das man sie gebunden hatte, gestürzt, wobei sich ihre Fesseln lösten. Auf allen Vieren kroch sie zu einem Felsen, unter dem sie eine Höhlung fand, in die sie sich hineinräumen ließ. Da hörte sie das Weinen eines Kindes. Sie spähte aus ihrer Höhle und sah wenige Schritte entfernt eine Gestalt liegen, fast schon zugeweht vom Schnee. Ohne lange zu überlegen, kroch sie noch einmal hinaus und entdeckte, dass dieser Beutereiter ein Junge war, nicht viel älter als 12 Jahre. Sie packte ihn bei den Füßen und schleifte ihn in ihren Unterschlupf. Sie nahm ihn in die Arme und wärmte ihn mit ihrem Körper, bis er einschlief. Am Morgen hatte sich der Sturm gelegt und die Sonne schien auf den Schnee, dass er die Augen blendete. Einen Augenblick hatte Urla erwogen, über die Passhöhe zurückzufliehen. Aber in dem meterhoch zusammengewehten Schnee hätte das den sicheren Tod bedeutet. Sie nahm den vor Erschöpfung noch schlafenden Jungen auf den Arm. Nur 2 Beutereiter von der ganzen Horde hatten im Schutz ihrer Pferde den Sturm und die Kälte überlebt. Mit ihnen und dem Jungen gelangte sie weiterhin als Gefangene nach mehreren Tagen in die Zelte der Beutereiter.
Wie heißt du, Frau?
Urla, die Witwe des Goldschmieds Russo, den deine Leute erschlagen haben.
Mein Sohn Kurgi hat mir berichtet, dass du ihm das Leben gerettet hast. Ich verstehe zwar nicht, warum du das getan hast, denn du hattest allen Grund, ihn wie die anderen erfrieren zu lassen. Aber ich bin nun in deiner Schuld.
Ja. Du bist in meiner Schuld. Aber am wenigsten wegen deines Sohnes. Bei uns gilt es nicht als bemerkenswerte Tat, wenn man nicht zuschauen kann, wie ein Kind ums Leben kommt. Allerdings sehe ich schon, dass ihr da anders denkt.
Ich kann mit dir nicht um das Leben deines Mannes rechten. Es wären allzu viele, in deren Schuld ich dann stünde. Du bist bei den Beutereitern, weißt du das nicht?
Oh ja, das weiß ich.
Für eine Gefangene redest du mutig, um nicht zu sagen dreist. Aber um meines Sohnes willen gebe ich dir die Freiheit. Du darfst im Zelt meiner Frauen wohnen, bis die Wege wieder frei sind und du nach Hause zurückkehren kannst.
Und mein Vater erlaubt dir, einen zusätzlichen Wunsch auszusprechen.
So ist es, mein Sohn.
Urla hatte während dieses Gesprächs unter den im Zelt des Khans versammelten Anführern jenen Beutereiter erkannt, der ihren Mann erschlagen hatte. Denn auf seiner bloßen Brust schimmerte der Stein, den Russo als Geschenk Urlas bei sich getragen hatte.
Ich will den Stein zurück, den dieser Mann sich angeeignet hat.
Das wird nicht leicht sein. Dieser Stein gehört mir nicht, sondern dem, der ihn erbeutet hat. Aber wir Beutereiter lieben das Wettspiel wie den Wettkampf. Und so kannst du mit Borium den Stein spielen. Und da du unsere Spiele nicht kennst, darfst du die Regeln bestimmen.
Ich habe meine Waffen gewählt.
Und welche sind das?
Meine Augen.
Nun, du hast die schärfsten Waffen gewählt, über die eine Frau verfügt. Und wie lautet die Regel?
Er soll mir in die Augen sehen. Und wer den Blick des anderen als erster nicht mehr erträgt, der hat den Stein verloren.
Bist du damit einverstanden, Borri?
Wenn es weiter nichts ist als dieser Weiberkram, das haben wir schnell.
Lange standen Urla und dieser Borri in der Mitte des Zelts einander gegenüber und blickten einander in die Augen. Das Grinsen schwand nach und nach aus den Zügen des Mannes. und seine Miene verfinsterte sich. Dann begann er, die Lippen zusammenzupressen und seine Augen fingen an zu flackern. Schweißtropfen traten auf seine Stirn. Der Stein glänzte in seinem silbernen Gehäuse und begann in vielen Farben zu funkeln und zu glühen. Der Mann fuhr mit der Hand zur Brust, riss den Stein von der Schnur und warf ihn Urla vor die Füße. Zugleich schlug er die Augen nieder und wandte sich ab. Alle konnten sehen, dass auf seiner nackten Brust ein rotes Mal brannte.
Du hast den Wettkampf gewonnen, Urla. Der Stein gehört dir.
Im Frühjahr, als der Weg in das Gebirge wieder gangbar wurde, kehrte Urla nach Hause zurück. Kurgi, der Sohn des Khans, begleitete sie noch ein Stück durch die Steppe.
Wir haben deinen Mann erschlagen und du hast mich dafür in deine Arme genommen wie dein eigenes Kind. Warum hast du das getan?
Du hast meinen Mann nicht erschlagen. Jeder ist nur für das verantwortlich, was er selber tut.
Aber ich hätte es tun können, denn ich war dabei. Ich werde wohl mein Leben lang darüber nachdenken müssen, warum du so gehandelt hast.
Tu das, Kurgi. Und ich werde darauf achten, was du aus deinem Leben machst, das ich dir erhalten habe. Und jetzt leb wohl.
War dieser Kurgi der Vater von Hundli und Ani?
Ja. 10 Jahre später kam sein Vater auf einem Beutezug um. Als Urla erfuhr, dass Kurgi Khan geworden war, ließ sie sich in den Bergen eine Hütte bauen, an jener Stelle, wo sie Kurgi gerettet hatte. Kurgi und später seine Söhne Hundli und Arni kamen oft zu ihr, um sich Rat zu holen.
Davon hat mir mein Großvater erzählt. Und bei einer solchen Besprechung erhielt Arni von Urla den Augenstein.
Ja. Und jetzt hast du ihn, weil du meinem Vater in seiner letzten Stunde beigestanden hast. Alle, die den Stein zu Recht besitzen, gehören gewissermaßen zu Urlas Familie. Wer ihn aber auf andere Weise an sich nimmt, dem bringt er Unheil.
Der Stein gibt Kraft, aber keine Macht. Als ich ihn von Gisa, der Herrin von Barleburg, bekam, um ihn wegzuwerfen, hoffte ich auf seine Macht. Macht für Lauscher oder Macht für mich. Ich gab ihn nicht zurück, weil ich mit seiner Hilfe auf Befreiung hoffte. Als ich Auge in Auge mit dem Stein dasaß, überraschte mich Gisas Verwalter und schleppte mich vor Lauschers Richterstuhl. Ein letztes Mal hoffte ich auf die Macht des Steins. Gegen Lauschers Verblendung. Umsonst.
Schneidet ihn zum Leib aus und jagt ihn in die Wälder!
So, mein geliebter Lauscher, wird auf Barleburg recht gesprochen. Lass dich umarmen und küssen.
Ich kann gut verstehen, was du getan hast, Barlo. Aber euch beiden wäre viel Unheil erspart geblieben, wenn du Lauscher den Stein zurückgegeben hättest.
Aber wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen ist, wäre Barlo vielleicht immer noch Pferdeknecht auf Barleburg.
Da hast du recht, Ricker. Es ist wahrlich ein großes Glück, dass Barlo wieder durchs Land reitet.
Aber das allein ist noch nicht alles.
Nein, dies ist noch nicht alles. Zwar hat Lauscher viel erfahren über die Geschichte des Steins, über Menschen vergangener Zeiten, welche uns die Erzählung vergegenwärtigt, und über sich selbst. Er weiß, warum er als Diener mit Barlo durchs Land reitet. Aber wohin soll das führen? Und so werden wir wiederum ein weiteres Kapitel aufschlagen müssen, um von Lauschers Suche und von Barlos Schicksal mehr, wenn nicht alles, zu erfahren.